Soll ich mal anfangen? Okay, ich will noch am Anfang beten. Jesus, wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Wir danken dir dafür, dass du gut bist und dass du uns versorgst. Wir haben es gerade gehört, du bist so genial. Wir danken dir dafür, dass wir uns um nichts sorgen müssen. Ich danke dir dafür, dass wir das in unserem Leben, in unserem Alltag erleben dürfen, wie du es belohnst, wenn wir dir treu nachfolgen, wenn wir dir vertrauen von ganzem Herzen. Wenn wir ganz klar sagen, nicht das, was vor unseren Augen ist, dem wollen wir nachgehen, sondern das, was du sagst über Situationen, was du uns zeigst, dem wollen wir nachgehen und nicht Sorgen und Nöten und anderen Dingen, die wir so vor Augen haben, genau, oder in unseren Gedanken. Wir loben dich und wir danken dir dafür, dass du Treue belohnst. Ja. Danke, Jesus. Amen. Genau. Ich bin ja jetzt schon so ein halbes Jahr, ja, ein bisschen länger vielleicht hier in der Gemeinde mit dabei. Wer von euch hat noch keine, oder wer von euch hat ziemlich wenig Ahnung, da würde jetzt von sich sagen, er kennt mein Zeugnis nicht. Macht mal Hände hoch. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ja, also, dann lohnt sich das ja. Ich habe nämlich überlegt, also ich habe lange hin und her überlegt, was soll ich denn jetzt machen und so. Und wir hatten ja jetzt dann auch einmal ein Treffen, wo wir halt überlegt haben, was soll an Predigt im neuen Jahr so laufen oder an Lehre und so. Und da waren halt Themen bei, wo ich gedacht habe, ja, das wäre jetzt auch eigentlich relevant, das könnte ich jetzt auch eigentlich schon machen. Und dann war ich so ein bisschen, wie soll ich das jetzt... Was soll jetzt dran sein? Und dann ja, habe ich so den Tipp gekriegt, vielleicht einfach mal Zeugnis erzählen. Und da ist ja auch einiges drin, einfach so. Und genau, dann habe ich gedacht, das mache ich einfach mal. Genau. Und ja, also, ich bin jetzt 24. Heiße Felix. Also, dich habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wer du bist. Hallo.
Hallo,
Karin. Genau. Und die anderen alle, die kenne ich alle bis jetzt schon. Okay. Ich bin geboren worden von meiner Mama. Die war schon quasi in einer Brüdergemeinde aufgewachsen. Also ziemlich, konservativ erzogen, würde ich sagen. Und die hat einen ungläubigen Mann geheiratet. Und... genau, und ich habe noch einen Bruder, der ist 20 Monate jünger. Wie gesagt, genau, mein Vater war ungläubig und der hat, ich finde es schon krass, ja, das so zu sagen oder so abzustempeln, aber ja gut, zumindest, ich weiß nicht, inwiefern er an irgendwas geglaubt hat, aber zumindest hat er nicht Jesus nachgefolgt. Ja. Meine Mama zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig, aber eigentlich hatte sie diese Entscheidung, Jesus ihr Leben zu geben, schon mal getroffen. Das heißt, eigentlich im Grunde war es da, aber sie hatte dann eine Zeit, wo sie da abgedriftet ist. Genau. Und es ist dann so gewesen, dass mein Vater wieder angefangen hat, Alkohol zu trinken, als ich so 1,5 Jahre alt war ungefähr. Da war mein Bruder gerade ein paar Monate alt. Und oder ich weiß nicht genau, wann es genau angefangen hat, auf jeden Fall hat sich das dann halt so zugespitzt, dass meine Mutter dann mit mir und meinem Bruder vom Papa weggegangen ist in ihre ehemalige Heimatstadt. Also es war auch so, die haben sich in Frankreich kennengelernt, das war eh so eine relativ interessante Story, aber es war dann so, dass wir im Münsterland gewohnt haben und ein Haus hatten und da ist sie dann halt, hat sie uns beide eingepackt, weil es halt wiederholt zu echt unhaltbaren, unverantwortungsvollen, also verantwortungslosen Situationen kam, die halt einfach gefährlich waren und wo Mama gesagt hat, das kann nicht sein, dass meine Kinder da in Lebensgefahr sind. Genau. Und ja, dann sind wir quasi, als ich 1,5 Jahre alt war oder so, knapp 2 und mein Bruder gerade geboren, da war ich schon über 2, wie auch immer, auf jeden Fall in die Heimatstadt. Genau. Und an dem Punkt, das durfte ich viel, viel später in meinem Leben erkennen, was da passiert ist, aber an diesem Punkt, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, halt so, was Gott mir da gezeigt hat, an diesem Punkt bin ich ziemlich emotional zerstört worden. Punkt.
Also die Umgebung,
Ich war ein Vaterkind. Genau. Also ich bin, also meine Mama hat mir das halt erzählt, viele Jahre später, und da habe ich das so ein bisschen verstanden, auch vieles, was in meinem Leben gelaufen ist, bezüglich, also zwischen meinem Bruder und mir. Ich bin geboren und ich war Papas großer Schatz und so weiter, und er war glücklich mit mir. Mein Bruder ist geboren und mein Papa hat das einen Scheiß interessiert. Also der hatte Augen für mich und so weiter. Und dann war ich halt dementsprechend ein ziemlich papa-fixiertes Kind. Papa, Papa, Papa. Und ja, wenn dann noch einer zur Welt kommt, der sich auch Teil dieser Familie nennen darf, dann nimmt er halt seine Rolle ein, die halt übrig bleibt. Und das war halt an der Stelle dann Mama. So, ne? Also so eher Mama-fixiert als Papa-fixiert. Und dann war ich halt, wie das Gott so gemacht hat, ja, also eine Frau kann nicht zwei, ja gut, könnte sie auch zwei Kinder auf einmal kriegen, aber halt so nacheinander ist es ja normalerweise, ja, so dass ich quasi auf einmal nicht nur jemanden hatte neben mir, dem ich Aufmerksamkeit teilen musste, meinem Bruder, sondern gleichzeitig hatte ich auch noch meinen Fixpunkt in der Familie weg. Also das heißt, Mama konnte natürlich nicht die ganze Aufmerksamkeit von Papa mir sozusagen ersetzen. Und gleichzeitig hatte sie einen kleinen Säugling auf dem Arm. Und an dem Punkt ist ziemlich viel, ich würde sagen, einfach an Vaterbild und dann Vertrauen und so kaputt gegangen. Und das hat sich auch in meinem Leben ziemlich ausgewirkt. Es ist so, dass ich meinem Bruder gegenüber mein Leben lang eine ultra krasse Eifersucht und Neid gegenüber hatte. Der hatte irgendwie, den hat gefühlt, in meinem Leben gefühlt, so von meiner Seele her, bei dem hat alles funktioniert, alles lief glatt, alles irgendwie, der hatte Freunde und der hatte, was weiß ich, also vom Prinzip, ne? Und ich war immer nur neidisch. Eigentlich halt, ja, wo man, ja. Und ich habe das dann halt ziemlich spät angefangen, also ich weiß nicht, glaube ich war 18, so vor 6 Jahren, 5, 6 Jahren oder so, 19 vielleicht. Habe ich das quasi das erste Mal so gehört und ich war selber so ein bisschen, ach krass, also ich weiß nicht, wenn mir das sowas aufgegangen ist, weil ich da angefangen habe zu verstehen, warum war das in meinem Leben so. Genau, das ist so ein bisschen das, was so mein Herkunftsmäßiges. Genau, wir sind dann halt mit unserer Mutter, also wir haben zu dritt gewohnt, Mama, Felix und Paul, und wir haben gewohnt in Plettenberg, da wo ich herkomme, wo ich quasi auch aufgewachsen, groß geworden bin, zur Schule gegangen bin. Und da waren wir seit Anfang an relativ fest eingebunden in Gemeinde, Gemeinschaft, Brüdergemeinde, genau. Da bin ich quasi groß geworden, auch unter deren Lehrtradition oder wie auch immer man das nennt. Aber ziemlich familiär, also war zwar groß, aber es war immer so ein Plettenberg. Im Sauerland, neben Lüdenscheid, falls euch das was sagt, ja, genau. Genau, und da bin ich durch alles da durchgegangen, da was es da so gibt. Das war, wie gesagt, ziemlich familiär. Also es war, ja, Zugehörigkeit und hat sich immer gesehen. Und es gab dann da Jungscher, Teenie-Kreis, Jugendgruppe und so weiter. Ne? Durch das, was man so alles wandert in seiner Jugendzeit, so wenn man in so einem offiziellen, freikirchliche Gemeinde halt so durchgeht, die da groß aufgestellt ist mit irgendwelchen Programmen oder es probiert umzusetzen halt. Ne? Genau, ich habe viel gehört, Mitarbeitermangel kommt, helft, damit es alles weiter laufen konnte. Ja, ich hatte da, als ich in der Jungscherzeit war, ein großes Vorbild irgendwie so, und das war der Daniel, der war auch mit auf meiner Hochzeit, hat da mit Gitarre gespielt. Und ich weiß gar nicht genau, was das war, was mich an ihm so fasziniert hat. Auf jeden Fall als Kind fand ich den cool. Ne? Als kleiner Junge findet man das irgendwie cool, dann irgendeinen Erwachsenen zu haben. Ich habe später gecheckt, okay, das war vielleicht so ein bisschen auch so eine Vatersuche. Ne? Und und dann in meiner Teenagerzeit, also als Jungscherkind, da habe ich den halt einfach immer nur cool gefunden, ja, und mehr nicht, ja, irgendwie so. Und dann, als ich in meine Teenagerzeit kam, da hatten wir nicht mehr so viel miteinander zu tun erstmal, außer dass wir uns halt sonntags gesehen haben, weil er halt Jungscha gemacht hat und auch in der Jugend selber war, aber ich dann halt im Teenie-Kreis, ne? Das war so eine Gruppenbarriere. Aber wir haben viel geschrieben, gechattet, gemessaged über ICQ. Ich weiß nicht, ob ihr das einer von euch kennt. Ja, das war mal so, ich weiß nicht, welche Jahrgänge das sind. Ich habe jetzt mal gegoogelt auch nochmal, aber das ist echt, also der ist dieses Ding, das gibt es irgendwie nicht mehr, ist vom Markt verschwunden, abgelöst durch WhatsApp und Facebook und alles. Aber eine Zeit lang war das ein ziemlicher Hype. Da konnte man halt chatten, ne, antworten und wie auch immer. Sprachnachrichten gab es da, glaube ich, noch nicht. Aber genau. Und da habe ich immer mein Herz ausgeschüttet, weil ich habe nämlich festgestellt, das ist jetzt auch schon wieder vorgegriffen, das habe ich irgendwann dann entdeckt, wenn man groß wird, ohne Vater, in einer Familie, wo die Mutter quasi der Einzige ist, der einen erzieht und der da ist, dann hat man einen ziemlichen, oder dann ist es eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man einen sehr starken Hang dazu hat, zu Frauen eine persönliche Bindung aufzubauen. Keine Ahnung warum, aber es ist irgendwie so. Das hat mir quasi einer gesagt, der da viel Erfahrung mit hat, also quasi eine alleinerziehende Mutter, Vater war nie da, dann, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, du verknallst dich schnell in Mädels. Irgendwie so war das bei mir. Und so habe ich das quasi später auch bestätigt gekriegt, dass das quasi, das, ja genau, also ohne dass ich davon demjenigen was erzählt habe, hat der mich gefragt, kann das sein, dass du dann deswegen halt schnell irgendwie dich in irgendwelche Mädels verguckst oder wie auch immer. So, ja. Hatte ich dann als Teenager auch oft. Ja, und dann habe ich dem halt immer erzählt und so und ja und habe dann rumgeheult und was weiß ich, wie man das als Teenager halt so macht. Oder auch hoffentlich nicht, aber halt ich habe es gemacht. Und genau, und der hat mich dann immer ermutigt und hat mir dann, der hat dann halt immer probiert, mir zuzuhören und hat mir dann auch mal, da erinnere ich mich halt noch dran, einen USB-Stick mit ein paar Predigten gegeben. Und die waren halt von dem Hartwig Henkel, den ihr vielleicht manche von euch kennen, vielleicht auch schon alle oder wie auch immer. Und genau, wer ihn kennt, der hat wirklich eine biblische, wie soll man es nennen, eine biblische Ausrichtung, eine biblische Erkenntnis, woraus er lehrt und hat viel in seinem Leben selber durchgemacht, wo er das bestätigt in der Bibel sieht, was er erlebt hat und wirklich dann da aus einem großen, aus einer großen Sicht heraus einfach Gottes Wort lehrt. Genau. Und da habe ich ein Seminar von ihm gehört und das hieß Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Da geht es so ein bisschen drum, ja, einfach so um dieses Thema, ne? Zum Schluss dann auch noch, also die dritte oder vierte Einheit, dann ist so, wie finde ich einen richtigen Partner oder so. Und und es war immer so, wenn ich das dann gehört, wenn ich in so einem emotionalen Depressionsloch war, weil ich ja irgendwie mich in irgendwen da verguckt hatte oder was, dann habe ich diese Predigten angehört und dann war ich wie wieder auf die Spur gebracht, so wieder so, ach ja genau, es geht ja gar nicht um mich und es ist eh unrealistisch, ich bin 14 oder 15, heiraten ist eh noch überhaupt unrealistisch und es geht auch ja auch gar nicht darum, dass ich irgendwie in meinem Leben toll irgendwie meine ganzen Bedürfnisse befriedigt habe, sondern es geht darum, dass ich Jesus nachfolge, es geht um ihn und ihn zu fragen, was er will und so weiter. Also das kann man alles beiseite lassen. Und so deswegen, das hat mich echt fasziniert, dass diese drei Lehreinheiten von dem Typ da, dass die mich so quasi wieder erden können, dass ich so wieder, okay, ja, fokussiert nach vorne gehe und dieses ganze emotionale Tara einfach in nichts versinkt, auf dem Boden fällt. Genau. Und das hat mich fasziniert. Und auf diesem USB-Stick, den er mir damals gegeben hat, da war noch eine andere Predigtreihe drauf, die ich dann auch angefangen habe zu hören, irgendwann mal, weil ich halt so fasziniert davon war, dass es mich immer wieder erdet. Genau, hieß irgendwie Leben im Geist oder irgendwie sowas. Und da hat er angefangen davon zu reden, ja, wir sollen nicht beherrscht werden, wir sollen im Leben herrschen, wir sind nicht dafür geschaffen, Schwanz zu sein, sondern Kopf zu sein. Wir sollen herrschen im Leben und das nicht auf eine ungesunde Art und Weise, irgendwie wie so ein Diktator oder was, sondern wir sollen über uns selber herrschen, über unsere Emotionen, über Sünde, über Versuchung, dass wir quasi in göttlichen Segen drin leben können und halt in unserem Leben nicht beherrscht werden. Und da bin ich in meinem Zimmer rumgehüpft, das kann ich euch sagen. Also das war richtig witzig. Ich hätte das gerne mal gefilmt, weil ich so ermutigt war. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gehört. Sowas, wie gesagt, ich bin in der Brüdergemeinde groß geworden, aber wie auch immer, also ich war überzeugt und irgendwie mein Geist in mir irgendwie so bestätigt, hey, das ist wahr, was der Typ sagt, das kommt aus der Bibel und Genau. Und seitdem habe ich halt von dem angefangen, Predigten zu hören. Das heißt, ich bin so seit 15 Jahren dabei, vom Hartwig Lehre anzuhören, Hartwig Henkel. Und genau, habe dann auch über Lehre von ihm und auch mit dem Daniel hatte ich dann irgendwann wieder viel Kontakt, weil als ich aus dieser Teenie-Phase raus war, Teen, also warte mal, was ist Teen? 14, 15, 16? Ja, bis 19, ja. Also ich glaube, ja, bei uns war Jugendgruppe ab 16 oder was. Ab da hatte ich halt dann wieder mit dem Daniel auch mehr zu tun und wir haben wirklich ganz oft bis spät in die Nacht uns unterhalten und so und gebetet zusammen und so weiter. Und da war dann wirklich eine Situation, wo da eins und zwei zusammenkamen und so und wo ich den Heiligen Geist empfangen habe. Wieder der Lehre der Brüdergemeinde, dass das doch eigentlich mit der Bekehrung passiert. Genau, und habe dann auch angefangen in Sprachen zu reden, ein bisschen später. Und genau, da war ich so ungefähr 16 Jahre alt. Inzwischen war ich auch getauft worden in der Gemeinde. Ich glaube, das war mit 14 Jahren so ungefähr. Ich hatte aber kein Verständnis von Nachfolge überhaupt. Also zumindest mal nicht von dem, was es im Endeffekt wirklich bedeutet, ne? Das, was wir jetzt halt heute auch sagen über Jüngerschaft, ne? Dass wir einen Vertrag sozusagen unterschreiben, dass wir sagen, hey Jesus, ich möchte ein Auszubildender werden, ich will mein ganzes Leben mit all meinen Wünschen, mit all meinen Zielen und so weiter unter deinen Willen stellen und du sollst mein König sein, du sollst mich regieren. Das hatte ich da überhaupt nicht. Und ich glaube, ja, die anderen Leute haben über Taufe da auch nicht viel verstanden gehabt. Genau. Und ich habe viel in Sünde gelebt. Also viel in, ich habe in Computerspielen und ich habe viele Filme geguckt. Also viel so Zeug, was einem, ja, so Fantasy-Zeug und so. Also World of Warcraft, das ist ja dieses Nummer 1 Suchtspiel, was es hier in Deutschland gibt, wo ganz viele von abhängen. Ich glaube, also die hatten zu Spitzenzeiten, glaube ich, 16 Millionen Leute, die dieses Spiel spielen. Und da zahlst du monatlich irgendwie knapp 15 €, damit du das spielen kannst. Und da spielst du dann Dämonen und solche Dinger und läufst dann in so einer Welt rum. Das ist ziemlich krass. Und das. Okay, ja. Also es gibt's immer noch auf jeden Fall, aber es ist halt, ich weiß nicht, wie ausgebreitet das noch ist. Ja, da gibt's dann alles solche Computerspiele halt, ne? Die Welt, ich sag mal, die Welt ist wirklich spezialisiert darauf, zu gucken, wie kriegen wir Leute zum süchtig machen. Und damit wird ja sogar geworben. Ich sag mal, in Werbeclips von irgendwelchen neuen Spielen, also da steht ja auch hier irgendwie mit Suchtfaktor und das als positiv ausgedrückte Werbung. Das ist, ja. Genau, und auch habe ich viel gehangen in Pornografie und Selbstbefriedigung. Also wirklich, ich würde sagen, ja, oder ja, wenn man hört, wie viel da drin hängt, vielleicht würde ich doch nicht unbedingt sagen, im extremsten Ausmaß, aber auf jeden Fall richtig, richtig tief drin gehangen. Genau, da habe ich auch ziemlich aktiv probiert, dann irgendwann rauszukommen, weil ich dann gemerkt habe, hey, kann überhaupt nicht sein. Das ist sowas von, ja, unbiblisch. Und ich habe, wie gesagt, auch dann Lehre drüber gehört und so, weil das natürlich auch nicht an Leuten, die predigen, vorbeigeht, dass solche Probleme existieren auf dieser Erde. Genau, und dann haben wir da probiert, auch zusammen gegen zu kämpfen. Oder, ja. Ja, genau, Dani war dabei und da waren noch ein paar andere. Also es hat erstmal ganz lange Zeit gedauert, bis man überhaupt mit jemandem drüber spricht, weil der Teufel wirklich ein extrem guter Stratege ist, wenn es darum geht, uns mit unseren Problemen alleine zu sein zu lassen. Also er lässt uns immer gerne fühlen, du bist der Einzige, der dieses Problem auf dieser Erde hat. Und sein eigentliches Ziel ist, dass wir uns selber töten. Sein eigentliches Ziel ist, also er will uns entweder in den Mord oder in den Selbstmord bringen, der Teufel. Ja, also das ist jetzt einfach generell sein Ziel. Er will die Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, die hasst er. Deswegen will er sie irgendwie weghaben oder sie von Gott abbringen. Und wir wissen, dass Mord was ist, wo der Teufel dann auf einmal Anrecht hat und auf einmal landet man in der Hölle, wenn man da keine Vergebung für hat, ja, so in der Richtung. Ist so, und dann hat es auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre gedauert, bis ich da das erste Mal überhaupt mit irgendwem mich getraut habe, drüber zu reden. Aber da hat sich dann so ein kleiner Kreis formiert, wo wir halt gesagt haben, wir wollen da zusammen gegen ankämpfen, und dann haben wir probiert, dann mit Rechenschaft, mit was noch, ja, mit uns halt wöchentlich treffen und bekennen und mit im Notfall, wenn man merkt, irgendwie man ist in so einem Modus der Versuchung, dass man irgendwie schon merkt, hey, ich bin so begierig gerade von meiner Gesinnung her, dass ich, wenn jetzt tatsächlich was vor meine Augen kommt, dass ich dem nachgehe irgendwie in Selbstbefriedigung rein, dass man da schnell irgendwie eine Hilfe-SMS an irgendwie einen Freund oder so schickt. Ja, oh ja, irgendwie so, genau. Jetzt fällt mir das Headset hinten runter. Und also es hat aber alles, also ich hab viel gelernt dadurch. Und ich habe im Endeffekt, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, warte mal kurz, also ich sag mal ungefähr mit 13 oder so hat es vielleicht angefangen, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Also ich habe 10 Jahre gekämpft. Und dann war ich frei. Aber das Freiwerden hatte nicht so viel damit zu tun, zu kämpfen. Aber dazu später mehr. Also es war so, dass Gott mir dann auch nach und nach immer mal wieder quasi kleine Durchbrüche gegeben hat. Dann hat er mir irgendwie gezeigt, okay, lerne dir selber zu vergeben. Lerne anzunehmen, wenn du zu mir kommst und Vergebung bittest, dann habe ich dir vergeben. Darauf bleibst du stehen und jetzt handelst du danach. Also dieses, ja, ich bin in irgendeine Sünde gefallen und jetzt kommt erstmal Selbstverdammnis. Jetzt kommt erstmal dieses Gefühl, okay, du musst jetzt erstmal das wieder ausbaden, du musst jetzt erstmal, was weiß ich, keine Ahnung, ein paar Tage müssen vergehen, dann kannst du dich erst wieder trauen, Gott anzugucken oder dann mag Gott dich auch langsam wieder, weil du langsam wieder ein bisschen heiliger geworden bist oder wie auch immer. Und ja, also das anzunehmen, und das war auch über so ein Teaching, was ich gehört habe, halt von dem Hartwig da, dass er quasi da so sagt, hey, wir müssen uns demütigen und annehmen, entgegen unserer Gefühle, entgegen das, was unsere Seele sagt, müssen wir lernen anzunehmen, das, was Gott über uns sagt. Und wir müssen, und im Endeffekt ist es das, vertraue ich wirklich Gott und seinem Wort oder nicht? Also wenn da steht, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller oder jeder Ungerechtigkeit. Also jetzt bitte ich um Vergebung und bekenne meine Sünde, nennen Sie wirklich Sünde, nennen es nicht nur, ja, sorry, es war so ein Ausrutscher, aber es war ja auch ganz viel, dass da irgendwie mir von außen irgendwie ich versucht worden bin und es war ja so stark und ich konnte eigentlich auch gar nicht widerstehen. Nein, es steht geschrieben, die Versuchung, mit der Versuchung wird Gott auch den Ausgang schaffen. Ich werde nicht über die Maße oder über mein Vermögen hinaus versucht. Also ich kann widerstehen, ganz klar. Und dass ich da quasi an der Stelle nennen die Sünde Sünde und bekennen das und bitten um Vergebung. Und jetzt geht es darum, hat er mir wirklich vergeben? Fühle ich, dass er mir vergeben hat? Ich fühle nicht, dass er mir vergeben hat. Also zumindest war es damals nicht so. Und jetzt muss ich aber danach handeln. Das ist so diesen Durchbruch, den ich da erlebt habe, ne? Also das war so ein Schritt, den quasi, also ich gehe jetzt, ich bitte und ich im nächsten Atemzug danke ich Gott, dass er mir vergeben hat, dass Jesus diese Schuld am Kreuz getragen hat. Und ich gehe weiter einen Schritt und ich winke Papa zu, ich lobe ihn und was weiß ich, ne? Solche so Sachen einfach der Nähe, der Annahme. Ich glaube, das war auch ganz heilsam für mich wegen dem Vaterbild, was ich hatte, dass ich das lernen durfte an der Stelle. Ein anderer Punkt war zu verstehen, das Abendmahl, zu verstehen, okay, er sagt, wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der wird, was steht denn da jetzt, verloren gehen in Ewigkeit. Ich habe die Stelle gerade irgendwie aufgemacht. Das ist in Johannes X Vers Y. Nee, das ist das mit dem Fußwaschen. Kein Teil an mir haben, genau. Da sagt er, dass hier steht, in Johannes 6 Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Genau. Also einfach so ein bisschen dieses Verständnis darüber. Und dann gibt es ja noch ganz viel mehr, ne? Was über Blut und Fleisch Jesu, beziehungsweise halt die Zeichen, Brot und Wein, geschrieben steht in der Bibel. Und das was ist, was tatsächlich wiederherstellt, ja. Ich habe mich dann auch auf einmal war es ganz stark für mich, dieser Gedanke, okay, warte mal kurz. Gott wollte, dass wir mit ihm in Ewigkeit versöhnt sind. Aber dafür hätte sein Blut schon gereicht, weil es steht ja sein Blut. In seinem Blut waschen wir unsere Kleider rein. In seinem Blut ist die Gerechtigkeit. Durch sein Blut, das ist der Sühnetod, den Jesus gestorben ist. Sein Blut ist das, was uns reinigt und so weiter. Ne? Blut, 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 Blut. Ohne Blut keine Vergebung. Dieses Ganze auch im Alten Testament, das Blut, das Blut, das Blut. Und da habe ich auf einmal, ging mir das so auf, krass, da steht, warum, was hat das mit diesem Brot zu tun? Was ist das mit dem Leib? Und dann steht da in Jesaja, dass sein Leib so zerschlagen war, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte, dass die Leute ihn nicht mehr erkennen konnten und dass sein Leib, dass in diesen Striemen, die an seinem Leib waren, dass darin unsere Heilung ist. Und da habe ich verstanden, okay, das Brot, der Leib, er hat nicht so viel mit der Gerechtigkeit in Ewigkeit zu tun, sondern das ist das, was wir hier und jetzt haben. Heilung, körperlich, seelisch. Dass Gott uns als Menschen wiederherstellt, wie am Anfang, Adam und Eva, sodass wir im Geist leben können und das gesund werdend. Ich sage nicht irgendwie, das braucht jetzt eine Sekunde, dann sind wir komplett gesund, aber halt, dass Gott uns Heilung erkauft hat und dass dieses Brot, was wir essen beim Abendmahl, dass das was zu tun hat mit seinem zerschlagenen Leib, mit seinem Leiden. Blut, eine Sache, ne? Ich habe mir nämlich überlegt, warum hat Gott es bei Jesus nicht so gemacht, wie bei den Opfertieren im Alten Testament? Im Alten Testament haben sie die Opfertiere, hier haben sie irgendwie den Nacken, den Hals durchgeschnitten und dann lief das Blut daraus, dann war das Blut da, kein Problem. Warum nicht bei Jesus? Warum musste er so grausam sterben? Warum musste sein Leib zerschlagen werden? Warum nicht einfach, er hätte ihn ja köpfen können und dann wäre das Blut da gewesen und es ist gut. Aber ihm ging es um mehr, dass wir auch hier und jetzt, genau, und dann dieses Abendmahl auch zu feiern und zu sagen, in Gemeinschaft mit anderen auch zu sagen, hey, und zu bekennen, ja, da ist Sünde und das Blut reinigt mich jetzt. Das nächste war generell bekennen. Ich laufe zu meinem Nächsten und bekenne ihm das. Ich bekenne ihm, also suche mir jemanden. Das war bei mir ganz schlimm, weil das war bei mir an der Stelle mein Bruder. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer WG mit ihm gelebt, ein Jahr lang. Und dann war das so, dass dann Gott gesagt hat, ja, geh zu Paul und sag ihm das. Und ich war, oh nein, das geht doch nicht. Also wir wussten voneinander, dass wir halt auch an der Stelle am Kämpfen sind oder wie auch immer. Ne? Aber dass ich jetzt da konkret in der Situation zu ihm gehen soll, nur weiß ich auch nicht warum, nur weil ich jetzt gerade mit ihm in der Wohnung zusammen wohne, naja, genau. Und dann war eine Sache noch, war Lobpreis und Anbetung. Ja, dass ich verstanden habe oder dass ich das so in der Bibel und auch durch Predigt und Offenbarung von Gott so gecheckt habe, dass der Teufel es hasst, wenn Jesus angebetet wird. Der Teufel war ja ursprünglich mal geschaffen für Anbetung, so wie wir es kennen aus Hesekiel, glaube ich. Ne? Ist es Hesekiel? Wo? Mose? Okay. Ja, also ich auf jeden Fall, ne, dass der Teufel halt für Anbetung geschaffen war und dann wurde er überheblich und so weiter und dann wurde er halt der Teufel und der Widersacher und er hasst es, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn lieben, er ist nämlich ohne Liebe und wenn vor allen Dingen wenn er dann noch daran erinnert wird an seine Zukunft, weil er weiß ja schon, er kann nichts dagegen ändern. Wenn Gott was gesagt hat, dann passiert es auf jeden Fall. Und er weiß das, er kennt Gott. Und wenn wir dann das verherrlichen und verehren, was wir wissen, was passieren wird, nämlich, dass Jesus uns reingewaschen hat, dass wir mit ihm in Ewigkeit leben werden, dass sein Sieg über den Tod, über den Satan am Kreuz war und so weiter und das aussprechen und Gott auf Grundlage dieser Wahrheit anfangen zu loben, das auszusprechen, dass der Teufel dann, der kann es nicht ertragen, der macht sich die Ohren zu, der geht weg. Und ich habe dann, das war wirklich so ein geistgeleiteter Satz an der Stelle, habe ich im Gebet zu Gott gesagt, Gott, bitte richte dem Teufel aus, wenn ich nochmal falle, wenn er mich nochmal mit an dem Punkt zu Fall bricht, dann werde ich dich umso länger loben, eine Stunde länger. Sollte Gott dem Teufel ausrichten von mir. So. Ich hab gespürt, wie die nächsten zwei Monate, die Versuchung war sowas von viel weniger. Es war so. Und also das ist einfach so ein paar Sachen in meinem Leben, wo Gott mich durch persönliche Sachen, das hatte viel halt mit meiner Sünde zu tun, ne, irgendwie und Heilung, dass Gott mir da so ein paar Sachen einfach in meinem Leben zeigen konnte, ja, wo ich aber auch schon von Anfang an irgendwie gemerkt habe, das, was in meiner Gemeinde gelehrt wird da, das ist nicht die Grundlage meines Glaubens. Ja, genau. In meinem Leben war ich dann Nachdem ich in der Schule fertig war, habe ich eine 10. Klasse, dann war ich auf eine, bin ich auf eine andere Schule gegangen, auf ein Berufskolleg und habe da ein Abitur gemacht und gleichzeitig eine Ausbildung in der IT, also Computertyp, informationstechnischer Assistent heißt das. Und danach bin ich ein Jahr nach Tansania gegangen und war da ein Jahr lang in einem Waisenhaus und war da sowas wie Papa-Ersatz, großer Bruder, Spielkumpel und Hausmeister und so. Und auch noch Handlanger für alles so. Also alles, was man halt so einem Freiwilligen, der für ein Jahr nach Afrika kommt, so aufdrücken kann. Und,
hä?
2005, warte mal. 14 bis 15, das heißt, plus 5, 19. 19 bis 20, genau.
Hm?
In Dar es Salaam. Also da, das ist die Hauptstadt da, die liegt so, ja genau. Aber also südlich davon. Also ich musste schon mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln 1,5-2 Stunden bis in die Hauptstadt reinfahren. Das war von Forum Wiedenest, wem das was sagt. Also es ist ein Gemeindeforum und das ist ursprünglich, hieß das Missionshaus.
Hä?
Nee, ist nicht Heidenreich, das ist der Wiedenhof. Wiedenhof, beziehungsweise, wie hieß FCJG, Freie Christliche Jugendgemeinschaft, das ist Walter Heidenreich. Das ist Forum Wiedenest, das ist gegründet worden in Berlin damals und das ist aus Brüdergemeindekreisen entstanden. Das hieß mal Missionshaus Bibelschule Wiedenest, dann ist es umgezogen nach Gummersbach, Bergneustadt und da ist das jetzt nicht nur eine Bibelschule, sondern auch ein weltweites Missionswerk, ein Gemeindeforum, also wo Gemeindeberatung stattfindet, wo Konferenzen stattfinden, wo überregionale Jugendarbeit und Kinderarbeit und Teenarbeit und so stattfindet. Genau, Solas, Sommerlager, das ist da, das ist ganz, ganz viel, was die machen. Genau, aber alles dieses aus dem Brüdergemeinde-Kontext heraus. Sind mittlerweile auch offen und liberal und irgendwie offen für alles, hat man so das Gefühl, hatte ich so das Gefühl. Aber genau. Nach diesem Jahr in Afrika bin ich dann tatsächlich auch auf die Bibelschule bei denen gegangen, hatte mich dafür 3 Jahre angemeldet. Ich war ein Jahr in Afrika und bin dann in Deutschland bei Forum Wiedenest in Gummersbach, Bergneustadt. Da bin ich dann hingegangen, ich hatte mich für 3 Jahre angemeldet, habe dann aber innerhalb dieses ersten Jahres da gemerkt, mit meiner Vorprägung auch so, ne, von meinem Anspruch, dass die Bibel die autorisierte Wahrheit von Gott ist für mein Leben, nach der ich handeln will und leben will, und dass ich da auch keine Kompromisse bezüglich dem Standard Gottes eingehen will. Da habe ich gemerkt, dass die auf einem ganz anderen Niveau oder mit einem ganz anderen Verständnis an die Bibel rangehen und wo ich halt gesagt habe, nö, also das ist nicht das, was ich glaube und da kann man auch dann schlecht und dann habe ich auch nach und nach mehr verstanden, dass da ganz viel an Pädagogik und Soziologie, Psychologie, solche Sachen halt so reinkommen und irgendwie die Lehre des Lehrens, Didaktik, solche Sachen, die halt so eigentlich gar nicht unbedingt jetzt Gott uns, also die nicht von der Bibel, was man nicht als Bibelschulstudium verkaufen sollte, sondern dann eher als Lehrstudium oder wie auch immer, ja, wo ich gemerkt habe, das ist nicht Bibelstudien, das ist eigentlich Hälfte und das, was dann noch aus der Bibel kommt, das ist jetzt auch nicht mehr so ganz das Wahre oder zumindest nicht lebensnah, nicht lebenspraktisch und ich habe halt einfach gemerkt, wie mein Herz ganz klein wurde und mein Kopf ganz groß wurde und wie meine Beziehung zu Jesus, ich musste kämpfen, um sie, also ich musste viel, viel mehr kämpfen als vorher und sonst in meinem Leben, um sie aufrechtzuerhalten, richtig, und eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Und das hatte halt viel mehr Widerstand an der Stelle auch in dem Jahr und habe mich dann halt dann gesagt, ich kündige hier, also ich mache das nicht fertig dieses Jahr, diese 3 Jahre. Genau, und in der Zeit hatte ich dann auch diesen Film von The Last Reformation geguckt, diesen The Beginning. Der kam dann halt gerade raus, das war Frühjahr 2016, so viel ich weiß. Und genau, dann war für mich dieser Traum geplatzt, den ich mal hatte, so, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise Gottes Reich vollzeitlich bauen könnte, irgendwie so mit da wirken, irgendwie so. Ne? Weil meine Idee war so, ich muss dafür irgendein Zertifikat, irgendeinen Stempel von irgendeiner Bibelschule haben oder was weiß ich.
Ja, das ist dann anerkannt gewesen, als Religionslehre zum Beispiel.
Ja, also das ist, man hatte, also die Ausbildung hieß offiziell, wenn man sie 3 Jahre fertig macht, hieß offiziell Ausbildung zum Missionsanwärter und Diakon oder Referenten oder irgendwie sowas. Anwärter, ja. Und die ist halt die ist anerkannt in Marburg und in, was weiß ich, in verschiedenen Bibelschulen, wo als Bachelor quasi. Und dann kannst du da einen Master drauf machen. Und ja. Und die war, ach ja, genau, das war auch der Grund, warum ich nach Wiedenest gegangen bin. Ich hatte nämlich einmal ganz kurz die Überlegung, ich könnte auch zum Glaubenszentrum nach Bad Gandersheim gehen, das mir eigentlich viel mehr zusagte, weil der Hartwig zum Beispiel da ja auch Lehrer ist, also der lehrt da auch. Und dann, tschüss. Und dann habe ich aber gemerkt, ah ja, okay, in Wiedenest, da kriege ich Schüler-BAföG, da bin ich finanziell versorgt. Ja, deswegen gehe ich mal nach da. Also da war noch überhaupt nicht dran zu denken, an irgendwelche finanzielle Versorgung, Vertrauen, wie auch immer. Naja. Und deswegen war ich in Wiedenest gelandet. Und jo. Und dann ist halt dieser Traum ja geplatzt, weil ich wusste ja, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt angefangen, Informatik zu studieren. Und ja, und das war auch wieder ein bisschen Quälerei für mich. Am Anfang halt noch voll interessant und so, aber dann immer mehr wurde das zur Last. Und ich habe parallel, es war ein duales Studium, und ich habe parallel gearbeitet. Also ich musste parallel selber arbeiten, damit ich mir das Studium finanzieren kann. Bedeutet aber auch, dass das Studium länger dauert als andere Studiengänge. Und ja, dann habe ich angefangen zu arbeiten als Webentwickler also dachte ich, dass ich das dann mache während des Studiums. Dann habe ich aber nach einem Monat gemerkt, wie aufreibend das für mich ist, die ganze Zeit nur am Schreibtisch zu sitzen. Die ganze Zeit am Schreibtisch, am Schreibtisch, am Schreibtisch und mehr mit dem Bildschirm zu reden als mit allen anderen. Und ja, und dann wusste ich ja, okay, ich frage erstmal noch, bevor ich hier fest zusage, frage ich erstmal noch in der IT-Dienstleistung. Also Leute, die halt rumfahren und Computer reparieren oder solche Richtungen, ne, so in der um den Dreh, ob ich da nicht arbeiten kann während meines Studiums, damit ich nicht nur so hinhock und Lernaufgaben habe in meinem Leben. Ja. Ja, genau, ja, immer, ja. Genau, auch heute noch. Und genau, das mit dem, zu der Zeit habe ich sogar noch zu Hause gewohnt. Ja. Dann habe ich da erstmal abgesagt und wollte mich halt darum kümmern, was in der IT-Dienstleistung irgendwo zu finden. Praktikum erstmal und dann vielleicht halt da zu arbeiten während meinem Studium. Und dann hat aber ein guter Freund von mir und auch jemand, der auch so ein bisschen eine Vaterrolle in meinem Leben hatte, mehr praktisch als geistlich gesehen, der hat mich gefragt, ob ich mich nicht vorstellen könnte, bei ihm zu arbeiten in seinem Bauplanungsbüro. Der ist Bauingenieur freiberuflich und hat sein eigenes Büro und machte da solche Luftdichtheitstests. Und ich hatte ihm schon mal geholfen und wusste, was das ist. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, das ist natürlich jetzt auch eine krasse Idee. Weil wir wissen, ich bin dann halt im Endeffekt, also ich habe dann ja dazu gesagt und habe dann halt 3 Tage die Woche bin ich durch ganz Deutschland gefahren mit dem Auto und habe diverse neu gebaute Häuser getestet, ob sie luftdicht gebaut wurden. Also quasi eine Leistungsüberprüfung für denjenigen, der das Haus gebaut hat. Das hatte ich dann so, ja, da war ich dann 3 Tage die Woche unterwegs und bin dann, und während der Zeit hat das Studium wurde immer stärker zu einer Last für mich, weil ich immer, das war, wurde immer mehr Theorie für mich und gar nicht irgendwie was Lebensnahes und so. Ja, und dann ist es so gewesen, dass ich dann nach einem Jahr ungefähr hatte ich von meiner Mutter ein Seminar geschenkt bekommen bei Team F. Ich weiß nicht, wem von euch das was sagt. Sorry. Ich weiß nicht, wem von euch das was sagt. Hä? Team F? Nee, ist nicht von Heuke. Team F ist aus Lüdenscheid. Ehepaar Lühling, die haben das gegründet, soviel ich weiß. Das F steht für Familie. Das ist Familienseelsorge. Da ist es zumindest als erstes so, das war so der Hauptfokus, aus dem das entstanden ist. Und die haben das erste Mal in Deutschland, waren das die Gebetsseelsorge. Ich sag mal, auf den christlichen Markt gebracht haben, irgendwie so in der Richtung. Also, dass man jetzt seelsorgemäßig nicht nur mit Beratung in der Bibel, sondern dass wir zusammen als zu Beseelsorgender und Seelsorger jetzt betet und der Heilige Geist Sachen aufzeigen soll und auch so ein bisschen, ja, geistlich, ja, genau. Ja, und auf jeden Fall habe ich da ein Seminar mitgemacht. Versöhnt leben, Beziehungen klären heißt das. Und da kam halt viel dieses Zeug hoch von meinem Vater, also, ne, wie das war mit meinem Vaterverhältnis und so weiter. Und da habe ich auch einen langen Brief geschrieben an meinen Papa, was ich quasi in meinem Leben sehe, also eine ultra große Menschenfurcht und Vertrauenslosigkeit irgendjemandem gegenüber. Und ja, wo ich ihm das quasi erstmal aufzähle und dann aber auch halt Vergebung ausspreche, weil der war zu dem Zeitpunkt schon gestorben, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also der ist gestorben, wir haben die Nachricht gekriegt, dann, als ich in der dritten Klasse war, das war 2003, ja, dass er gestorben ist. Das war dann halt auch, er war dann irgendwo zusammengeklappt an einem Bahnhof und lag dann noch im Krankenhaus für ein paar, ich weiß jetzt nicht wie lang. Und dann ist er halt gestorben. Genau. Und ja, und das war halt dann dieses Seminar, 10 Jahre später, war dann halt über so Beziehungssachen halt einfach. Ne? Und dann kam mir so, dann hat Gott mir so gezeigt auch, weil man dann auch Zeit hat, so für sich alleine einfach zu beten und mit Gott zu sein, dass ich dieses Computerzeug eigentlich nur mache, weil das hat eigentlich nur angefangen, weil als Papa nicht da war, war ich ja der Älteste in der Familie, quasi älteste männliche Mitglied von meiner Familie. Und dann hat sich meine Seele irgendwie so angemaßt, ich muss jetzt irgendwas finden, womit ich meine Familie versorgen kann. Und das ist auch bis heute noch so, egal um was es geht, computermäßig, Felix, wir rufen Felix an, ob es Paul ist, also mein Bruder, oder ob es Mama ist, immer werde ich gefragt. Und da habe ich halt sowas gefunden, hat meine Seele sich daran gehangen, aha, da ist was, damit kann ich sie versorgen, da ist was, da werde ich gebraucht. Und deswegen hat dieses Thema Computerzeug in meinem Leben war so einschlägig. Weil wenn man technisch begabt ist oder so oder interessiert ist, dann ist es halt nicht fern ab, dass man sich halt mit Computerzeug auch interessiert. Aber genau, und da war für mich auch nochmal dieser Gedanke, okay, krass, vielleicht habe ich es wirklich einfach aus irgendeiner ungeahnten Motivation heraus angefangen mit dem Computerzeug. Und das hat für mich einfach ein bisschen Sinn gemacht an der Stelle. Und ja, danach, nach diesem Seminar, habe ich eine Woche Urlaub gemacht und mir Auszeit genommen und habe halt Gott gefragt, ja, wie hast du mich eigentlich gemacht? Was soll ich in meinem Leben machen? Wozu bin ich da? Bis jetzt sieht es so aus, ich breche alles Mögliche ab, was ich anfange oder so. Und ja, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich Listen geschrieben, so, ne, was glaube ich, was lebe ich aus, wo sind da Diskrepanzen in meinem Glauben, was sagen Leute über mich, wie du mich gemacht hast, was würde ich sagen, wie du mich gemacht hast, und so verschiedene Listen halt einfach so. Und ja, und dann halt auch im Endeffekt, um rauszufinden, ja, was soll ich in meinem Leben eigentlich machen, so beruflich mäßig, so, ne, was soll ich tun? Und dann kamen dann halt Sachen raus wie ja, soziale Arbeit oder Feuerwehrmann oder irgendwelche ganz, also so Sachen halt, also halt auf jeden Fall Sachen, die viel mehr mit Menschen zu tun haben, weil ich halt auch diese Idee hatte, ja, also mit der IT, jetzt mit dem Computerzeug, es ist einfach nur ein Lernen, 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 Lernen. Und es ist so wenig praktisch da und es ist so wenig Kommunikation da und Zwischenmenschliches, und es ist so eine graue Zukunft. Also entweder ich sitze irgendwo und entwickle was am Computer und schreibe die ganze Zeit Code und dann unterhalte ich mich mehr mit dem Bildschirm als mit Leuten, oder ich sitze in irgendeiner Firma und bin da halt der Typ, der die Computerkabel wieder richtig zusammenstöpselt, wenn ich mal irgendwo wutvoll was rausgezogen habe oder was weiß ich, in irgendeinem grauen Bürogebäude. Also alles ziemlich wenig kreativ so, und ja, im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass Gott mir dann zum Ende der Zeit so gezeigt hat, hey, das mit Architektur, das wäre doch was. Und da, weil das ist halt, da habe ich halt so gedacht, ja, es macht ultra Sinn, weil es halt, es ist kreativ, man hat mit Menschen zu tun, es ist technisch, es ist eigentlich genau das. So, ne, wo ich denke, ja krass, okay, also ich bin Architekt oder wie auch immer. Und da habe ich mich daran erinnert, als ich kleiner Junge war und im Sandkasten mit dem Sand irgendwas gebaut habe und so, da habe ich gesagt, ich werde mal Architekt. Und ich habe sogar in der Schule, in der 5. Klasse oder was, wenn man das erste Mal so Aufsätze schreiben muss oder so ein Zeugs über sich selber, habe ich geschrieben, wie sehe ich mich in 20 Jahren? Ich bin Architekt und fahre einen BMW Z4 mit schwarzem Verdeck und solche Sachen, habe eine Frau und zwei Kinder und so, ne, also so, ne, keine Ahnung. Und das war halt damals nur, ich wusste ja, als Architekt kann man viel Geld verdienen oder irgendwie so, habe ich irgendwo mal gehört und deswegen habe ich das halt, naja, aber ich habe das, ja, damit bin ich dann zu meiner Mama gegangen, habe gefragt, hey, kannst du dich daran erinnern, dass ich mal Architekt werden wollte? Hat sie gesagt, jo, das hast du ziemlich vehement allen Leuten erzählt. Und da habe ich so gedacht, hey, krass, warum hast du mir denn nie ermutigt? Warum hast du nie was dazu gesagt? Dann hat sie gesagt, ja, Felix, also zu der Zeit, da waren du in Schule, ihr wart überhaupt gar keine guten Freunde. Und gerade Mathe, oh, das war. Und da, ich habe mich das. Hat, also, sie hat sich einfach nicht getraut, aber wie auch immer halt so, ne? Unrealistisch. Hä? Naja, Statikgrundlagen haben wir auch schon gemacht. Das war schon nicht so anspruchslos. Naja. Ja. Also, genau. Wir haben auch einen Bauingenieur hier sitzen. Ne? Ja, okay. Und so war das dann. Und dann aber jetzt, also die jüngsten Jahre waren, also jetzt die letzten 2, 3 Jahre ist dann nochmal wirklich ziemlich viel passiert. Ich habe dann angefangen, Architektur zu studieren, bin dann umgezogen. Nachdem ich umgezogen bin, also ich hatte, sorry, ich hatte am Anfang hin und her gependelt, bin jeden Tag 2 Stunden im Auto gefahren zum Studieren. Dann hat Gott mir quasi so gesagt, hatte ich so einen Eindruck, Gott sagt, zieh dahin, es macht keinen Sinn, 2 Stunden am Tag für dich im Auto zu sitzen und das bisschen BAföG, was du kriegst, jetzt noch als für Sprit zu verballern. Und dann bin ich halt umgezogen in die Stadt, wo ich studiert habe. Dann sagt er mir, also bin ich da in einer WG mit Christen zusammen, voll cool, Gemeinschaft und so weiter. Dann habe ich den Eindruck, Gott sagt zu mir, ja, Felix, wollte dich eigentlich nicht, ich wollte, dass du nach Siegen ziehst, aber das hat was mit Jüngerschaft zu tun. Das ist nicht wegen dem Studium, das habe ich nur als Vorwand benutzt, weil wenn ich dir das einfach so gesagt hätte, dann wärst du nicht gegangen. Das war für mich so, okay. Ja. Und das war auch ganz interessant. Da war ich auch in der FCJG, da habe ich dann mal in Lüdenscheid da habe ich dann mal ein prophetisches Wort von jemandem gekriegt und der hat dann auch gefragt, kann das sein, dass das für dich auch dran ist, irgendwie, was der heute Abend drüber gepredigt hat, irgendwie. Ich so, nee, weiß nicht, keine Ahnung. Das ist vielleicht irgendwas mit Wohnort zu tun. Ah ja, da war ja was. Also ja, das hat Gott schon mal vor so ein paar Monaten angesprochen, aber ich habe das dann so ein bisschen nach vorne gedrückt, das ist weggeschoben von mir und dann habe ich mich halt damit beschäftigt, dass ich halt umzog nach Siegen dann. Genau. Ja. Und dann war das auch in über eine Übernachtaktion, wo ich quasi mich dann angemeldet habe für diese Jüngerschaftsschule da, wo ich dann in Dänemark war, wo ich auch meine wunderbare Frau kennengelernt habe. Und yes. Und wo ich wirklich ja, erlebt habe, wie Menschenfurcht einfach nochmal ein Stück abfällt, wenn man wirklich jemanden hat, der einen Jüngerschaft anleitet, der Sachen durchgegangen ist in seinem Leben, wo man jemanden an die Hand bekommt, der einen in Dinge hineinführt, wo man selber einfach Ultraschiss hätte, das alleine anzugehen. Ich erinnere mich daran, wo ich in der Bibelschule war und den Film geguckt habe und auch angefangen habe, ein paar Pioneer School Videos zu gucken, dann wollte ich das auch eigentlich auch machen. Also in mir, mein Geist wollte das, aber ich wollte das dann doch nicht. Also ich war so hin und her gerissen. Dann bin ich mal in die Stadt gegangen, habe mich auf so einen Pömpel gesetzt, so ein Betondingsbums, was da auf dem Boden steht, damit da keine Autos reinballern. Habe mich da hingesetzt, habe gesagt, okay, Jesus, ich hole mir mal ein Eis. Wenn du jemanden erreichen willst, dann schick ihn mal zu mir. So in der Richtung. Ich hatte einfach richtig Schiss, einfach Menschen anzusprechen. So richtig, richtig Angst, so richtig. Und ja, also, und wo ich. Ja, aber ich glaube halt wirklich, dass es in meinem Leben einfach nochmal eine Nummer krasser ist oder war, weil wegen dieser Vergangenheit, wo ich keine leitende Hand hatte, vatermäßig nicht so wirklich und auch ja, und auch generell halt Jüngerschaft. Also ich denke halt, in Jüngerschaft ist es so viel schöner und einfacher in gewisser Weise für jemanden, der will. Genau. Und es ist ja quasi auch Gottes Antwort darauf. Wenn ich sage, ich ja, Gott, ich will, dann ist Gottes Antwort darauf Jüngerschaft. Da gibt es welche, die haben die Lehre, die sind Schritte weiter als du. Lass dich belehren und lass dich führen, solange du siehst, dass es ähnlich ist wie ich bin halt so, ne? Und lehn das nicht ab. Ja, und dann genau, um nochmal kurz auf das Thema mit der Pornografie zurückzugehen und Selbstbefriedigung, war es so, dass ich auch in den Monaten, bevor ich, also nachdem ich nach Siegen gezogen war, in den Monaten, dann hat es irgendwie so angefangen, dass ich richtig an meiner Taufe gezweifelt habe, wie ich das vorhin schon kurz so erwähnt habe, dass ich getauft war mit 14 in der Gemeinde, aber dass ich da kein Verständnis davon hatte, Jesus nachzufolgen und auch kein Verständnis davon, was in der Taufe passiert. Und dann habe ich ein Jahr lang gehabt in meinem Leben, wo ich echt richtig, richtig extreme Zweifel hatte, ob ich gerettet bin oder nicht. Weil ich halt wusste, ja, ich folge Jesus nach und ich will und ich beschäftige mich mit der Bibel und ich lese sein Wort und ich, keine Ahnung, ich liebe ihn und ich will Menschen davon erzählen und ich tue es auch an gewissen Stellen schon und so und habe auch Gemeinschaft und so. Aber ja, ich war mir dann nie so richtig sicher, ist das mit der Taufe damals passiert oder nicht? Was muss denn die Voraussetzung sein, damit eine Taufe stattfinden kann? Und das war ausgelöst von einem Kickstart, wo ich war. Und dann hat das halt, wo, da haben sie halt dann gesagt, von vorne, ja, und wenn das ein Schritt für euch ist, euch taufen zu lassen, weil ihr eigentlich nicht richtig getauft wurdet, dann wird der Heilige Geist euch da die Wahrheit drüber sagen, dann wird der Heilige Geist euch das sagen und er wird euch führen. Und ich war so, ich hatte Angst, mehr nicht. Ich hatte nur Angst. Ich hatte nur bim, 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 bim. Hier, Herzklopfen, mehr hatte ich nicht. Ich wusste nicht jetzt, was ist jetzt Heiliger Geist, was nicht und ist das jetzt, also konnte ich für mich nicht unterschreiben, der Heilige Geist wird dir schon zeigen, irgendwie. Oder meine Seele hatte so viel Angst, dass ich gar nicht irgendwie da. Jo, dass ich da eine klare Entscheidung jetzt hätte treffen können oder gewusst hätte, was Gott jetzt will von mir. Auf jeden Fall bin ich dann das Jahr danach, also danach, immer wieder in meinem Glaubensleben, wenn ich an den Punkt kam, ich muss mich jetzt auf meine Taufe stellen, ich muss jetzt mich darauf stellen, aha, ich weiß, meine Sünden sind abgewaschen, ich weiß, ich bin der Sünde gegenüber gestorben, ich soll mich ihr gegenüber, jetzt kann ich mich jetzt für tot halten, dann habe ich ultra die Zweifel gehabt. Und da habe ich dann mit jemandem drüber gesprochen und der hat dann auch gesagt, ja, lass uns dich taufen, weil das ist ganz klar, du zweifelst daran, dass du getauft bist. Du hinterfragst es und du kannst da nicht klar drauf stehen, aber das ist eigentlich das, was bei Taufe passiert. Paulus sagt ja auch den Leuten in der Bibel, wo er die Briefe hinschreibt, wisst ihr nicht, als ihr getauft worden seid, ist das und das und das passiert. Das ist ganz klar. Genau, und ja, dann habe ich mich nochmal taufen lassen und ab dem Moment war jede Versuchung, oder nicht jede Versuchung, aber jede Relevanz von Pornografie und Selbstbefriedigung in meinem Leben tot, weg, abgewaschen, weg. Also wirklich frei. Und ich habe 10 Jahre lang kämpfen müssen, um dann quasi sowas zu erleben. Und ich hatte das noch nicht mal im Hinterkopf mit der Pornografie oder sowas. Das war überhaupt nicht, ich bin nicht in die Taufe gegangen, um frei zu werden. Das war wirklich stark. Also das fand ich echt genial. Ciao. Genau. Und ja, so hat Gott mir so einiges im Leben so gezeigt bezüglich ja, Lobpreis und Kämpfen und auch Durchhalten oder auch Situationen erstmal analysieren, bevor man vorschnell irgendwelche Antworten gibt oder irgendwo rein meint, sein Recht durchzusetzen. Ja. Genau.